DocTalk. Allgemeinmedizin im Gespräch mit Dr. Iris Veit.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast DocTalk Allgemeinmedizin im Gespräch. Heute mit einer Folge zum Thema Scham. Scham ist in der Medizin ein nicht beachtetes Gefühl. Es wird häufig verletzt. Intime Fragen in Anwesenheit Dritter, zum Beispiel im Dreibettzimmer, Untersuchung intimer Körperregionen ohne ausreichenden Schutz vor den Blicken anderer. Gefühle sind ansteckend und Schamgefühle sind besonders unangenehm. Und deshalb vermeiden Ärztinnen und Ärzte nicht selten von vornherein bestimmte Fragen, die ihrem Gegenüber peinlich sein könnten. Fragen zu eher tabuisierten Themen, wie zum Beispiel Stuhlinkontinenz oder Fragen zur sexuellen Orientierung. Heute wollen wir uns mit der Bedeutung des Gefühls Scham beschäftigen und wie wir Ärztinnen und Ärzte damit umgehen können, ohne über peinliche Themen einfach hinwegzugehen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Carsten Braun, Facharzt für Gynäkologie und Psychotherapeut. Er ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatik in der Frauenheilkunde und Sexualmediziner. Wir kennen uns, Carsten, schon aus dem Unterricht an der Ruhr-Uni Bochum und als Dozenten der psychosomatischen Grundversorgung. Ich freue mich heute sehr, dass du Zeit hast und dabei bist.
Ja, vielen Dank, liebe Iris, dass ich heute Abend dabei sein darf. Ja, ich bin seit gut 15 Jahren in Gelsenkirchen als Frauenarzt und Psychotherapeut in eigener Praxis tätig und finde es schön, dass du mich hier zu diesem interessanten, spannenden Thema eingeladen hast, was meiner Meinung nach auch viel zu oft im Alltag, vielleicht auch aufgrund des Alltagsstress, nicht im Fokus ist und viel zu oft halt eben nicht wahrgenommen wird.
Ja, Scham ist ja ein äußerst unangenehmes Gefühl. Und deshalb meine erste Frage gleich an dich: Wie können wir Ärztinnen und Ärzte Schamgefühle von unseren Patientinnen und Patienten von vornherein vermeiden?
Naja, 100% vermeiden wird vermutlich nicht gelingen. Wichtig ist erstmal wahrzunehmen, dass überhaupt Schamgefühle vorhanden sind. Und das betrifft ja nicht nur die Seite der PatientInnen, sondern auch wir als Ärzte und Ärztinnen haben mit unseren eigenen Schamgefühlen ja auch immer zu tun. Das heißt, wir bringen uns auch in unserer Gesamtheit mit in die Untersuchungssituation. Gesamtheit heißt, all unsere biografischen Erlebnisse, die Selbstwahrnehmung, die Normen, die Werte, all das beeinflusst unsere Interaktion mit den PatientInnen. Und und da eben halt auch auf dem Schirm zu haben, dass nicht nur Patienten Schamgefühle haben können, sondern dass wir vielleicht auch durch unsere eigenen Schamgefühle uns in bestimmter Weise verhalten, bestimmte Dinge ansprechen oder auch nicht ansprechen, das ist erstmal schon mal ganz, ganz wichtig. Es besteht immer die Gefahr, dass es dann eben halt aufgrund dieser Normen und Werte, die wir mitbringen, zu Kollusionen kommt und gegebenenfalls auch zu gegenseitigen Grenzverletzungen, die vielleicht gar nicht so intendiert waren und auch gar nicht bewusst gemeint waren.
Ja, genau dies werden wir ja im weiteren Gespräch versuchen, genauer zu verstehen. Aber zunächst nochmal zum von vornherein Vermeiden von Schamgefühlen und Peinlichkeiten bei den Patientinnen und Patienten. Wie machst du das in der Untersuchungssituation in deiner Praxis? Welche organisatorischen Regeln hast du da? Welche Verhaltensregeln befolgen du und dein Team? Manchmal kennen wir Hausärztinnen und Hausärzte das ja auch, dass Patienten an der Anmeldung schon ihre Diagnose so laut erfahren, dass das andere mithören können. Also es gibt vielfältige, peinliche Situationen auch.
Ja, ganz wichtig ist natürlich immer, dass man das Setting so gut kontrolliert, dass es eben auch erstmal eine geschützte Atmosphäre für die PatientInnen bedeutet. Das heißt also, dass man einen ruhigen, abgeschlossenen Raum hat und möglichst auch in Untersuchungs- und Gesprächssituationen halt nicht gestört wird, dadurch, dass jemand plötzlich in den Raum reinkommt oder dass andere Dinge halt eben offen einsehbar sind. Also da sollte halt eben wirklich ein sicheres und gutes Gefühl bei den PatientInnen sein, dass es ein geschützter Raum ist und dass es in diesem Raum auch möglich ist, sich zu öffnen.
Kannst du noch etwas zur Untersuchungssituation sagen? Das ist ja in der Gynäkologie natürlich besonders intim. Oft fürchten ja auch Patientinnen und Patienten die Beruhigung oder haben Angst, nicht die Kontrolle zu haben. Wie handhabst du das?
Also für die Untersuchungssituation ist es mir ganz wichtig, dass diese erstmal in einem Gespräch an meinem Schreibtisch stattfindet. Und dieser Schreibtisch steht in einem gesonderten Raum, meinem Sprechzimmer, also klassisch Sprechzimmer. Und daneben befindet sich das Untersuchungszimmer, welches wir dann durch eine Tür, die zwar offen steht, aber immerhin auch dann so räumlich, baulich getrennt ist, dann betreten. Und ich glaube, durch dieses Gespräch miteinander kann die Patientin erstmal auch gut ankommen. Ich kann wahrnehmen, wie aufgeregt jemand ist, ob es vielleicht nochmal sinnvoll ist, die Untersuchung erstmal vorab zu erklären, dass insbesondere eben bei Patientinnen der Fall, die sehr jung sind, die vielleicht auch zum ersten Mal in eine gynäkologische Untersuchungssituation gehen und kann durch Erklären, dass von dem, was dann gleich passieren wird, vielleicht schon mal etwas von Unruhe und Angst nehmen. Gleichzeitig haben die Patienten auch die Möglichkeit, sich mitzuteilen, dass was vielleicht für sie problematisch ist oder ich kann es vielleicht auch ein bisschen wahrnehmen und antizipieren, was eben bei bestimmten Patientinnen das Problem sein könnte. Und dann gehen wir zum Untersuchungsraum und die Patientin hat dann die Möglichkeit, in einer geschlossenen Umkleidekabine sich halt erstmal zu entkleiden. Und da sage ich auch ganz explizit, bitte erstmal nur oben oder nur unten, je nachdem, was gerade ansteht. Ich habe es auch schon mal erlebt, dass eben mal Patienten dann, wenn ich es nicht sage, sich auf einmal komplett nackig ausziehen. Und das denke ich mir, das muss doch gar nicht sein, weil da merke ich dann auch, das ist auch ein bisschen ein Schamgefühl bei mir da. Und ich möchte auch gar nicht, dass die Patienten sich dann so komplett entblößen. Und dann starten wir in die Untersuchung und versuche dann halt eben auch durch Wahrnehmung der Mimik von den Patienten, der Körperhaltung, Körperspannung, so ein bisschen rauszukriegen, fühlen die sich jetzt wohl in der Untersuchungssituation oder nicht? Und wenn sie sich nicht wohlfühlen, dann spreche ich das an und frage, was wir anders machen können.
Was ich auch immer gemacht habe als Hausärztin der Patientin oder dem Patienten, zu sagen, dass er jederzeit die Untersuchung unterbrechen kann. Also zu bestätigen durch mich, dass er oder sie immer die Kontrolle über die weiteren Abläufe haben. Also das wäre jetzt so der Bereich, wo ich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern vermitteln möchte, wie wichtig es ist, sich zu überlegen und zu gestalten, dass Scham von vornherein erspart werden kann und die Intimität der Patientinnen und Patienten weitestgehend gewahrt ist. Welche Rolle spielt denn die geschlechtliche Identität der Ärztinnen und Ärzte aus deiner Sicht? Können nur Frauen Gynäkologie und nur Männer Urologie? Was sind deine Erfahrungen?
Naja, also gerade in der Frauenheilkunde ist Scham und der Umgang mit Schamgefühlen ja eigentlich immer ein ganz zentraler Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Zum einen, weil die Scham sprachlich ja schon auch unser Arbeitsgebiet beschreibt und zum anderen, weil eine gynäkologische Untersuchung in den meisten Fällen erfordert, dass die Frau ihr Intimstes einem professionellen Gegenüber entblößt und einem Eindringen zustimmt. Dies bedeutet ja einen immensen Vertrauensvorschuss. Dies ist zwar in den meisten anderen Fächern der Medizin auch so, aber wird gerade in der Frauenheilkunde besonders intensiv erlebbar. Was die eigene Identität bei dieser Thematik angeht, so ist es sicherlich hilfreich, ein Bewusstsein über die eigenen Schamgefühle zu haben. Als schwuler Mann habe ich mich allein schon durch meinen Coming-out-Prozess viel mit mir selbst beschäftigt, viel über meine Bedürfnisse reflektiert. Die Ausbildung zum Psychotherapeuten konnte dann diese Selbstreflexion auch noch in der Selbsterfahrung vertiefen.
Nun werden nicht alle Ärztinnen und Ärzte eine Psychotherapie-Zusatzqualifikation machen, aber über unsere Werte nachdenken, das können doch alle, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es auch für alle Ärztinnen und Ärzte sehr, sehr hilfreich ist, sich selbstbewusst zu sein, wie es für einen selbst wichtig ist, wertfrei, würdevoll und respektvoll von einem Gegenüber wahrgenommen und auch behandelt zu werden. Und dies schafft sicherlich eine gute Basis, auch die Erwartungen der PatientInnen an uns zu antizipieren, was sie sich unter einem sensiblen Umgang in Gesprächs- und Untersuchungssituationen vorstellen.
Vielleicht müssen wir uns dabei erst einmal klar machen, also wir Ärztinnen und Ärzte, was alles beschämend sein kann.
Genau.
Auch Krankheiten können beschämen und beschämend sein, zum Beispiel, wenn sie das Äußere betreffen. Aber du wolltest was sagen.
Ja, das kann beschämend sein und sich eben bewusst zu sein, was die eigenen Verletzlichkeiten, Sehnsüchte, Schmerzen, dunklen Flecken sind, die man so hat, hilft da, eine Sensibilität zu schaffen, dass dies eben bei den PatientInnen auch so ist. Und wenn dies signalisiert wird, wenn dies bei den PatientInnen ankommt, dass man da eine Sensibilität für hat, dann schafft das eine Vertrauensbasis, wo eben auch für die Patienten schmerzvolle Themen angesprochen werden können.
Ja. Zurück zu dem, was ich gerade schon angefangen habe zu schildern. Krankheiten können beschämen, sie können das Äußere betreffen. Gerade das Image wird durch Social Media besonders in den Fokus gerückt und damit das Aussehen. Das wirst du in der Gynäkologie auch spüren. Da gibt es die Wünsche, die Brüste zu vergrößern, die Brüste zu verkleinern. Das Beschämende kann auch sein, wenn die Vorstellungen eines Patienten über die Rolle in der Familie betroffen sind. Darf ich überhaupt krank sein? Schädigt das Kranksein mein Image überhaupt? Kannst du da Beispiele aus deiner Erfahrung nennen?
Ja, ich hatte gerade noch letzte Woche eine Patientin, Ende 20, die vor etwa 3 Jahren ein Kind geboren hat und sich jetzt von ihrem Mann getrennt hat. Sie selbst ist Muslima und fragte mich jetzt, ob man denn nicht da was machen könnte, weil sie würde ja auch gerne nochmal einen neuen Partner haben. Und ich war erstmal nicht ganz orientiert, was sie denn meint. Sie hatte auch über die Schwangerschaft halt eben einiges an Gewicht zugenommen. Ich wusste aus Vorgesprächen, dass sie das auch schwer zu schaffen macht und dass sie sich da nicht mehr so ansehnlich findet. Aber ihr ging es jetzt primär um die weite Scheide, um die weite Vagina. Und sie hatte anscheinend im Internet etwas über die vaginale Verjüngung, diese Vaginal Rejuvenation gelesen und glaubte jetzt, dass wenn sie wieder eine enge Scheide hat, dass sie dann für einen potenziellen Partner attraktiver wäre und dass das eine Möglichkeit wäre, dass sie eben vielleicht auch eher wieder einen Partner bekommen würde. Und wir haben dann auch darüber gesprochen, was vielleicht auch über Medien an Erwartungen an Frauen besteht und wie dann auch, dass das die Selbstwahrnehmung verändert und wie das einen dann auch kritisch gegenüber den eigenen Körper macht. Und da fing sie auch sehr an zu weinen und war sehr betroffen. Und es hat ihr aber dann doch auch ganz gut getan, sich dann mal von einer anderen Seite zu betrachten.
Überhaupt äußern zu können, ne?
Ja. Genau. Mhm.
Auch in der hausärztlichen Praxis habe ich solche Situationen erlebt, wo Patientinnen beschämt sind. Zum Beispiel, wenn sie mit Zeichen erlebter häuslicher Gewalt gekommen sind und das hinter kleinen Lügen versteckt haben. Zum Beispiel, da war die Treppe, über die ich gestürzt bin, um blaue Flecken erklärbar für den Arzt oder in dem Fall für mich als Ärztin zu machen. Also viele Symptome können beschämend sein, wie die jetzt der häuslichen Gewalt erlebens, aber auch andere körperliche Symptome, Inkontinenz, wenn Winde abgehen, bei Patientinnen und Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen war es ganz häufig auch die Peinlichkeit, schlecht zu riechen. Also es gibt viel Beschämendes und ich glaube, dass wir es wissen müssen oder eine Vorstellung davon haben müssen, wie viel den Patienten peinlich sein kann.
Ja, und genau da ist es nämlich nochmal wichtig, auf den Punkt zurückzukommen, den ich schon mal erwähnt habe, dass man als professionelle Behandlerinnen, Behandler gut beraten ist, seine eigenen Verletzlichkeiten, ja, um seine eigenen Verletzlichkeiten zu wissen, weil es einen in einer Gesprächs- und Untersuchungssituation menschlicher macht. Und wenn man diese Menschlichkeit signalisiert und auch ein bisschen vielleicht signalisiert, dass man selber ja auch verletzlich ist, dann fällt es dem Patienten auch noch mal etwas leichter, auch diese schwierigen Themen anzusprechen, die sie im Gepäck haben.
Hinzu kommt aus meiner Sicht, dass man auch mit dieser Haltung gute Gesprächstechniken anwenden kann. Also zum Beispiel in dieser Sache mit der häuslichen Gewalt solch distanzierenden Gesprächstechniken benutzt, also aus meiner Sicht oder nach wissenschaftlicher Erfahrung sind solche Verletzungen Folgen häuslicher Gewalt. Das schafft dann auch eine Möglichkeit für die Patienten, die Brücke im Gespräch besser zu überschreiten. Wenn wir schon beim Gesprächsverlauf sind, wie sprichst du zum Beispiel an bei deinen Patienten die Sexualität oder Diversität in der sexuellen Orientierung? Wie machst du das?
Das Sprechen über Sexualität muss tatsächlich oftmals aktiv von uns Ärztinnen und Ärzten angestoßen werden, weil das ein wirklich schambesetztes Thema ist, womit Patienten nicht so freiwillig rausrücken. Und da ist es gut, eben so ein paar Türöffnerfragen zu haben, dass man nach dem Beziehungsstatus fragt und dass man vielleicht auch erstmal fragt, wie ist es denn so, findet Sexualität statt? Wie zufriedenstellend ist denn Ihre Sexualität für Sie? Allein das angesprochen zu haben, ne, dass es hier auch mal um das Thema Sexualität und auch sexuelle Zufriedenheit gehen kann, das hilft vielen Patientinnen, sich dort zu öffnen und auch über Sexualität zu sprechen.
Also wir müssen auch unsere Bereitschaft signalisieren.
Auf jeden Fall.
Sowohl durch die Haltung als auch durch bestimmte Fragen, die wir aktiv stellen.
Genau, das aktive Ansprechen der Sexualität ist ein ganz wichtiger Punkt in unseren Gesprächen, um dem Patienten zu signalisieren, dass wir eine Offenheit haben. Und diese Einladung nehmen viele Patienten auch gerne an.
Was mache ich denn, wenn ich selber unsicher bin darüber, wie ich mit solchen Menschen mit diverser Sexualität umgehen soll?
Also Kolleginnen und Kollegen sind natürlich gut beraten, sich auf dem Terrain zu bewegen, wo sie sich auskennen. Das wird natürlich helfen, mit dem Patienten gut zu kommunizieren. Und wenn ich selbst merke, dass ich da Unsicherheiten habe, dann ist es vielleicht gut, wenn Möglichkeiten zu nutzen, Erfahrungen zu sammeln, mir auch mal Dinge anzuschauen, die mir vielleicht auch fremd sind, weil das fördert dann auch wieder eine Offenheit. Gibt es ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel sich auf Netflix bestimmte Sendungen anzuschauen, wie zum Beispiel Bonding oder ein besonderes Leben, wo halt eben auch über Sexualität und sexuelle Varianten halt eben auch berichtet wird, oder sich auch mal einfach im Internet ein bisschen umzugucken und vor allen Dingen auch Angebote für sexualmedizinische Weiterbildung auch zu nutzen, wo man vielleicht auch mal die Möglichkeiten hat, über Paraphilien und andere Formen der Sexualpräferenz in einer Gruppe mal nachzudenken und darüber ein bisschen, ja, vielleicht auch in die Selbsterfahrung zu gehen, was das so mit einem macht. Denn je besser man sich dann mit diesem Prozess, also mit diesem, was macht das für eine innere Resonanz bei mir? Habe ich da vielleicht eine Aversion? Ist mir irgendwas zuwider oder kann ich mich dem auch öffnen? Wenn man diesen Prozess schon mal virtuell ein bisschen in Fortbildung durchlaufen hat, dann fällt es einem auch wesentlich einfacher, sich im Gespräch auf die PatientInnen einzulassen, die eben mit dieser Thematik um die Ecke kommen.
Es geht ja dabei auch um etwas ganz Allgemeines. Es geht um das Sprechen über das Anderssein. Und Beispiele aus der Sexualmedizin können vielleicht uns allgemein helfen, unsere ärztliche Aufgabe, dieses Sprechen über das Anderssein besser zu bewältigen. Könntest du noch ein sexualmedizinisches Beispiel nennen?
Ja, wobei ich hätte da ein Beispiel, was vielleicht nicht ganz so typisch für die allgemeinmedizinische Praxis ist. Das ist ein Fall, den ich mich mit in meiner sexualmedizinischen Sprechstunde beschäftigt habe. Und zwar meldete sich ein junger Mann bei mir, der mir berichtete, dass er eine sehr ausgeprägte Internet-Sexsucht hätte, von den Inhalten her auf Latex- und Lackfetisch und vor allen Dingen auch masochistische Beziehungsmuster ausgerichtet. Und er hatte jetzt eben speziell Internetseiten aufgesucht, die das thematisierten, und hat ganz viel Zeit auf solchen Internetseiten verbracht, sodass ihm fast gar keine Zeit mehr blieb für Hobbys oder andere Dinge neben seiner Arbeit. Und das führte doch mittlerweile auch zu einem erheblichen Leidensdruck, weil er einfach überhaupt keine freie Zeit mehr hatte. Es musste zwanghaft diese Inhalte, die immer wieder auftauchten, die mussten im Internet nachgeschaut werden, und da verbrachte er seine Zeit. Letztendlich konnten wir dann in einer längeren Gesprächsserie erarbeiten, dass er als Jugendlicher ein extrem schlechtes Hausbild aufgrund einer Neurodermitis hatte und auch von seinen Mitschülern deswegen gehänselt wurde. Und wir konnten herausfinden, dass dieser Wunsch nach einer äußeren glatten Hülle, der ja da in diesem Lack- und Latex-Fetisch auch steckte, dass der anscheinend mit diesem Wunsch nach, ich möchte eine perfekte äußere Hülle haben und nicht so aussehen, wie ich da als Kind von meinen jugendlichen Mitschülern auch gehänselt wurde, dass davon halt eben wegzukommen. Und die masochistischen Inhalte, da konnten wir herausfinden, dass die eben damit verknüpft waren, mit dem Gefühl, es nicht wert zu sein, nicht wert zu sein, geliebt zu werden, weil man ja eigentlich irgendwie abstoßend ist. Das zu erkennen war für den Patienten sehr hilfreich, und letztendlich ging es dann im späteren Verlauf darum, so Stimuluskontrolle zu betreiben, dass er eben nicht mehr auf diese Seiten geht oder nur noch einen ganz begrenzten Zeitumfang. Und das hat dann sukzessive dazu geführt, dass er immer mehr auch andere Hobbys dann wieder wahrnehmen konnte.
Natürlich können wir solche Hilfen in der Basisversorgung nicht ausreichend geben. Dazu bedarf es schon einer speziellen Ausbildung. Aber wenn ich so über den Fall nachdenke, es ist ja ein Hinweis darauf, vielleicht Nachfragen zu stellen. Was sehen Sie sich denn im Internet genau an? Und dem Patienten die Bereitschaft zu vermitteln, dass man zuhören würde, dass man das vertragen könnte, solche Aussagen, und den Patienten dann auf Hilfen zu verweisen. Und diese müssten dann die Basisversorger auch kennen. Dieses Beispiel ist vielleicht etwas anregend, uns damit auseinanderzusetzen, wie wir über das Anderssein sprechen und dass die Haltung des Respektes und wie ein Wissen darum, wie schambesetzte Themen angesprochen werden können, dass das hilfreich ist. Welches Wissen benötigen wir denn noch über Gesprächstechniken? Was würdest du da herausstreichen oder noch ergänzen zu dem, was wir bisher gesagt haben?
Also ganz wichtig ist das Spiegeln von Emotionen. Dazu ist es natürlich erstmal wichtig, diese Emotionen auch bei meinem Gegenüber wahrzunehmen. Und insofern ist immer auch Empathie ein ganz wichtiger Punkt, um diese Gespräche auch gut führen zu können.
Also du unterstreichst die Empathie und vor allen Dingen das Benennen von Schamgefühlen, von Kränkungen und Peinlichkeit. Einfach allein dadurch kann das Gefühl schon etwas weniger werden und das Sprechen darüber ermöglicht werden. Und wir hatten ja schon vorher gesagt, Scham ersparen auf der organisatorischen und Ablaufebene, das Anwenden von distanzierenden Gesprächstechniken, also nicht ich sage dir, sondern allgemein die wissenschaftliche Erfahrung ist, das ist ein hilfreicher Brückenschlag im Gespräch, und solche Gesprächstechniken kann man auch üben und sie sind eine Ergänzung zu der Haltung, die du ja herausstreichst, die Haltung, über sich selbst nachzudenken, die eigenen Grenzen zu setzen, die man in sich spürt und dem Patienten auch zu vermitteln, was man vertragen kann. Mhm. Möchtest du noch was ergänzen?
Ja, und das eben das Spiegeln der wahrgenommenen Emotionen ist für den Patienten auch oftmals sehr hilfreich, weil ich erlebe das in den Kontakten mit den Patientinnen, aber auch in der Arbeit, in der Weiterbildung von KollegInnen auch immer wieder, dass es sehr, sehr schwer ist, Worte zu finden. Und wenn ich dann etwas wahrnehme und das vielleicht auch in meinen Worten erstmal dem Patienten wieder anbiete, das ist ja das Wesen des Spiegelns, dann hilft das vielleicht auch erstmal überhaupt dahin zu kommen, dass ich das benenne. Also das könnte jetzt vielleicht etwas sein, wo sie Scham empfinden. Das war den PatientInnen vielleicht gar nicht so bewusst. Und dies zu benennen, dafür ein Wort zu finden, das hilft im Gespräch dann auch nochmal die nächste Stufe zu erreichen.
Ja, was man benennen kann, zu dem kann man auch Distanz gewinnen. Und das ist der Vorteil, dieses Benennen, dieses Gefühls der Peinlichkeit, der Scham oder des Ekels, all dieser negativen Gefühle.
Und ich glaube, das ist auch gut, wenn man sich das traut, eben halt auch in dem Gespräch mit der Patienten das anzusprechen. Dafür ist es halt eben gut, das auch zu üben. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, eben halt zum Beispiel in der psychosomatischen Grundversorgung, dies in Rollenspielen einzuüben oder eben auch durch Arbeit mit in Balengruppen über Fälle zu sprechen, wo dies Themen vorkommen. Und je mehr ich mich als Ärztin, als Arzt mit dieser Thematik beschäftige, desto sensibler werde ich und desto besser kann ich das dann auch im tatsächlichen Gespräch mit den PatientInnen anwenden.
Lieber Carsten, ganz vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an deinem Erleben in der Praxis und uns auch vor diesem Hintergrund Ratschläge gegeben hast, wie wir mit unseren Patientinnen und Patienten in dieser Fragen besser umgehen können. Ich danke dir für deine Zeit und für deine Offenheit.
Ja, vielen Dank, liebe Iris, dass wir heute Abend hier gemeinsam über das Thema Scham sprechen konnten. Und ich möchte an der Stelle allen KollegInnen Mut machen, ja, sich in der Auseinandersetzung mit ihren PatientInnen ja Themen zu öffnen, die vielleicht manchmal auch für sie selber schwierig sind. Weil ich glaube, sich ein bisschen herauszutrauen aus seinem Schneckenhäuschen, ein bisschen Erfahrung zu sammeln und Dinge zuzulassen, die vielleicht auch erstmal nicht das so sind, was man gerne hören mag, kann ganz viel Gewinn bringen für die Arbeit mit Ihren PatientInnen.
Ja, danke nochmal für diese ermutigenden Worte, uns mit anderen Themen in der Medizin auch zu beschäftigen, aber insbesondere diesem Gefühl der Scham größere Aufmerksamkeit zu geben. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie nehmen alle etwas mit aus dieser Podcast-Folge und hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin.
Aus deinem alten Wirkungskreis, dem Ruhrpott, auch von meiner Seite nochmal ein ganz liebes Tschüss und vielen Dank für das schöne Gespräch.
Tschüss.
Weitere Informationen, Hintergründe und Literaturempfehlungen finden Sie auf irisfeit.de.